Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Mittwoch ist es, der Podcast zum Update hier. Grüßt euch. Heute wird aufgeräumt mit Vorurteilen. Die da im Osten, die jammern immer über ihre Zukunft. Die fühlen sich abgehängt, kaum Perspektive. Ja, und die da im Westen, die sind so arrogant. Die haben ja alles, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzig, der sagt heute, es gebe gerade eine ungute Grundstimmung zwischen Ost und West. Klar, Menschen, die die Trennung und die Mauer miterlebt haben, bei denen ist das vielleicht ein starkes Thema. Aber was ist bei der Generation der 20- bis 40-Jährigen? Haben die auch noch diese Schere im Kopf?
Der Osten steckt auch uns Jungen irgendwie noch in den Knochen. Und das ist auch gar nicht so überraschend. Denn jeder hat natürlich Bezüge zu seiner Herkunftsregion, Bezüge zu seinen Eltern. Und das alles lässt sich doch ganz gut zusammenfassen unter der Überschrift, man kommt aus dem Osten.
Johannes Stemmler vom Netzwerk Dritte Generation Ost setzt sich für ein anderes Ost-Image ein. Und mit ihm sprechen wir über guten Umgang untereinander. Außerdem reden wir über ein Stück Wald, den Hambacher Forst, der braucht nämlich dringend Hilfe. Er hat zu viel Hitze und Trockenstress abbekommen, sagt unter anderem der Wissenschaftler Pierre Ibisch von der Universität Eberswalde.
Es gibt auch noch diesen indirekten Effekt, dass diese warme Luft aus dem Tagebau sich mit Wasser vollsaugt, aus der Umgebung aufsteigt, weil sie ja leichter ist als kühlere Luft und im Grunde das Wasser aus der Landschaft entfernt und sicherlich dadurch zur Austrocknung des Waldes erheblich beiträgt.
Gilt das denn nur für das prominente Stück Wald dort oder wie sieht's in anderen Wäldern bei uns in Deutschland aus? Auch da fragen wir nach. Und in Paris, da sammeln Leute Zigarettenstummel auf, tun sie in eine Flasche und posten das Bild dann unter dem Hashtag #FillTheBottle. Das ist eine gute Aktion, klar. Aber warum passiert das in der Gruppe und warum möchte man bitteschön für sein Bild geliked werden? Das klären wir mit der Philosophin Rita Molzberger in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Herablassende Wessi-Ärsche, die uns vorschreiben, wie wir Ossis zu sein haben. Das nur einer von vielen Tweets unter dem Hashtag, was mich im Osten stört. 30 Jahre nach dem Mauerfall, da scheint Deutschland mehr zu trennen als zu einen, findet auch eine Lehrerin aus Leipzig in der ZDF-Doku Am Puls Deutschlands.
Das ist für mich immer wieder ganz überraschend, auch Menschen, die ich schon lange kenne, auch Menschen, die im Osten unterwegs sind oder mit Menschen aus dem Osten befreundet sind, wie dann doch immer mal von hinten so ein Vorurteil rausgekrochen kommt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die im Osten, die sind einfach nicht demokratiefähig. Also ich merke das erst, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, die mir dann begegnen mit einer Art und Weise, als käme ich aus einem Land, das ich selber gar nicht kenne.
Nicht demokratiefähig. Unterschiede Ost und West. Auch die Politik greift das jetzt wieder auf. Einige Politiker in der CDU Sachsen wollen mehr Verständnis für den Osten. Aus der Bundes-CDU, der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzek, sagt heute, es gebe gerade eine ungute Grundstimmung. Woran liegt das? Was trennt uns? Das schauen wir uns heute im Update genauer an. Und wir starten mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen, mit Bastian Brandau. Grüß dich, Bastian.
Hallo, Thilo.
Was sind denn die Forderungen aus Teilen der Sachsen-CDU, sag mal?
Ja, das war ja eine Leipziger Abordnung sozusagen, die da einen Brief geschrieben hatte an Annegret Kamm-Karrenbauer. Ich zitiere mal daraus, es geht um die dringende Bitte zu verstehen, dass Jahrzehnte der Teilung unseres Landes einbezogen die anschließende Transformationsphase in den ostdeutschen Bundesländern zu eigenen Empfindungen, Erfahrungen und Überzeugungen geführt haben. Wir appellieren an Sie, diese Realität in Ihre politischen Schlussfolgerungen einfließen zu lassen. Und die konkreteste Forderung da drin ist ein anderer Umgang mit Russland. Man sagt, die Ostdeutschen haben ein anderes Verhältnis zu Russland, wird hier argumentiert. Also die Aufhebung der Sanktionen konkret gefordert. Und weiterhin ist es eher so, ja, vage, diffus. Zitat nochmal, viele Ostdeutsche fühlen sich vernachlässigt, abgehängt, missverstanden und benachteiligt. Da gibt es natürlich auch dementsprechende Studien. Und dann ist auch ein wichtiger Satz, die Skepsis gegenüber der Union ist enorm gestiegen. Das ist sicher auch ein Schlüssel zum Verständnis dieses Papiers. Da geht es um die Angst vor Wahlniederlagen in einem sehr konservativen Landesverband hier in Sachsen.
Also dazu passt sicherlich, auch wenn es von der SPD kommt, diese Einschätzung der unguten Grundstimmung, dass man nicht auf einer Linie ist. Du selbst bist gerade als Korrespondent auf Wahlkampfveranstaltungen in Sachsen unterwegs, 1. September wird da gewählt. Was ist denn da dein Eindruck? Geht es da oft Ost gegen West?
Ja, das ist natürlich je nach Partei auch unterschiedlich. Bei der AfD herrscht auf jeder Veranstaltung so Weltuntergangsstimmung. Da steht die Katastrophe vor der Haustür. Ist Deutschland dem Untergang geweiht? Und oft sind auch Westdeutsche daran schuld oder dient Westdeutschland, Stichwort Duisburg-Marxloh oder Berlin-Neukölln, dienen als Negativbeispiele. So solle es hier nicht werden. Ansonsten habe ich das, ehrlich gesagt, bei den Veranstaltungen, wo ich war, weniger erlebt, diesen Wunsch nach besseren Beziehungen zu Russland bei CDU-Veranstaltungen. Genau, bei SPD und Linken geht es viel um gerechte Bezahlung und gerechte Renten, wobei man da auch sagen muss, die Tariflöhne, das wissen eben viele gar nicht, sind fast gleich heutzutage, nur das Problem ist halt, in Sachsen wird viel weniger nach Tarif bezahlt als in den Westbundesländern. Mach was ich auch gerade bei AfD und CDU erlebe, ja, das überrascht mich eben immer wieder. Die Leute sind aufgeregt, die sind unzufrieden und sagen aber immer, mir persönlich geht es sehr, sehr gut, Haus abbezahlt, Urlaub kann ich mir leisten, auch die Rente stimmt. Das habe ich also in den letzten Wochen sehr viel eingesammelt, solche Stimmungen. Aber da ist irgendeine Angst vor der Zukunft.
Es ist ein bisschen absurd. Ich komme irgendwie von diesem Nähe zu Russland oder Verhältnis zu Russland nicht so weg. Ich wüsste jetzt nicht für den Moment, wie das die Lebensbedingungen von jemand, der da lebt, verbessern soll. Da sind sicherlich andere Dinge wie, weiß ich nicht, das Finanzielle oder Zukunft oder Karrierechancen, die man für vermeintlich dort weniger oder die weniger gut sind im Osten, wichtiger. Aber lass uns ein bisschen persönlich bleiben. Bastian, du bist im Norden geboren, aber lebst eben da in Dresden. Wie stellst du denn die Unterschiede da fest?
Ja, und ich finde es ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches, dass ich bin 1984 im Norden geboren und habe dann irgendwo studiert und habe auch in Köln schon gelebt und jetzt bin ich eben hier in Dresden. Genau, also das machen viele so, das muss man eben auch mal sagen. Es ist eben auch ein Stück weit Normalität. Menschen gehen in andere Regionen Deutschlands und früher stand eine Grenze und heute nicht mehr. Ja, und man kann Unterschiede suchen und sie auch finden. Die finde ich aber gibt es auch zwischen Nord und Süd. Ja, und gleichzeitig merke ich, zum Beispiel wird mir auch oft vorgeworfen als Westdeutsch, dass ich hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise berichte oder manche finden es auch skandalös, dass überhaupt jemand aus Sachsen berichten darf, der nicht aus Sachsen sei. Mhm. Und gleichzeitig ist mir zum Beispiel passiert als Mitglied einer Dresdner Reisegruppe im Sportverein, dass ich in Frankfurt auf sowas wie Westarroganz durchaus gestoßen bin. Also fand ich ganz interessant, wie sich das dann anfühlt. Aber genau, ich würde eher dafür appellieren, es gibt auch genügend Leute hier, für die spielt das gar nicht mehr so eine Rolle. Da weiß man das auch, klar, der eine kommt daher und daher, aber man schmiert sich das jetzt nicht aufs Brot, man redet darüber, man ist sich dessen bewusst. Diese Leute gibt es also auch ganz viel, die schreiben aber eben keine Briefe an Kanzlerinnen oder Parteivorsitzende und gehen auch nicht auf Pegida-Demos. Mhm.
Ja, für welche Leute ist das noch wichtig, beziehungsweise gibt es vielleicht schon gar noch eine jüngere Generation, die die Mauer und die Teilung Deutschlands gar nicht mehr so miterlebt hat und was denkt die jetzt gerade über Ost und West? Das versuchen wir hier im Update heute zu klären. Bastian Brandau war das, berichtet für uns aus Sachsen und wohnt selbst in Dresden.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ach ja, unsere Eltern, die haben uns im besten Fall geknuddelt, unsere Windeln gewechselt, viel Geld dafür ausgegeben, uns getröstet, wenn wir vom Rad gefallen sind. Und irgendwann im Leben, da kommt dann der Moment, da sind wir dann mal dran, da brauchen unsere Eltern dann die Hilfe und wir müssen sie vielleicht pflegen. Werden sie gepflegt von uns oder von Pflegerinnen und Pflegern im Pflegeheim, für das wir erwachsene Kinder übrigens auch mitbezahlen, wenn unsere Eltern nämlich nicht genügend Geld haben. So war es bisher. Das Bundeskabinett hat aber ein Gesetz dazu auf den Weg gebracht, laut dem der Staat jetzt viel stärker einspringen soll. Das schauen wir uns an mit Sophie Stiegel aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist denn da genau geplant?
Ja, dass Menschen, die pflegebedürftige Eltern haben, im Ernstfall zu den Pflegekosten erst was dazu bezahlen müssen, wenn sie mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Ansonsten kommt der Staat für die Kosten auf.
100.000 Euro brutto, das ist natürlich schon sehr viel Geld. Oh. Wo ist denn bisher die Grenze, ab wann die Kinder Unterhalt zahlen müssen?
Ja, bei so gut 20.000 Euro im Jahr, aber netto. Also die Zahlen lassen sich nicht so gut 1:1 vergleichen. Also normalerweise ist der Ablauf so, wenn zum Beispiel der Vater ins Pflegeheim muss, dann wird geguckt, wie viel Hilfe braucht er eigentlich. Das ergibt dann die Pflegestufe. Und je nachdem, wie hoch die ist, zahlt die Pflegeversicherung im Monat einen bestimmten Satz. Der reicht aber in der Regel hinten und vorne nicht, um einen Platz im Pflegeheim zu bezahlen.
Das heißt, den Rest muss der Vater dann selbst bezahlen?
Genau, von seiner Rente, von seinem Vermögen. Und wenn er zum Beispiel ein Haus hat, muss das verkauft werden. Und wenn das alles nicht reicht, dann springt das Sozialamt ein. Und das holt sich aber das Geld wieder. Erst vom Ehepartner und dann von den berufstätigen Kindern. Die müssen dann jeweils ihre kompletten Finanzen offenlegen. Und wenn sie es eben können, dann müssen sie auch Unterhalt bezahlen.
Wie viel ist das?
Und es hängt davon ab, wie viel Geld sie übrig haben, nach Steuern, Miete und bestimmten anderen Ausgaben. Bisher dürfen sie mindestens 1.800 Euro behalten. Das Geldvermögen wird auch nur bis zu einer bestimmten Restsumme angetastet. Und das Haus, in dem man wohnt, das muss man auch nicht verkaufen, das kann man behalten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil findet das Modell, so wie es ist, nicht tragbar.
Und das führt zu Unfrieden, es führt aber vor allen Dingen zu unkalkulierbaren finanziellen Risiken, gerade für die arbeitende Mitte unserer Gesellschaft. Es sind Menschen oft in der mittleren Generation, die jeden Tag arbeiten, die zum Teil kleine Kinder erziehen und gleichzeitig erleben, dass ihre Angehörigen pflegebedürftig werden.
Ja, Heil will übrigens mit dem Gesetz auch Eltern entlasten, die Kinder mit einer Behinderung haben und zum Beispiel ihre Wohnung umbauen müssen, damit sie barrierefrei ist.
Und nach dem neuen Modell, was müsste der Staat denn in Zukunft da bezahlen?
Also Heil rechnet mit 300 Millionen Euro pro Jahr. Das müssten die Kommunen dann stemmen. Uwe Lübking vom Städte- und Gemeindebund rechnet mit ein bisschen anderen Zahlen.
Wir schätzen bis zu 1 Milliarde Euro, die dann auf die Kommunen verlagert würden. Und wir erwarten natürlich vom Bund, dass diese Mehraufwendungen auch ausgeglichen werden.
Ja, die Kommunen drohen auch damit, dass sonst eben das Geld woanders fehlt, an Schulen, für den Straßenbau und so weiter. Heil hat aber schon gesagt, der Bund habe die Kommunen schon sehr entlastet, das müssten die irgendwie hinkriegen. Und es gab auch noch ein Argument von der Seite, das den Minister richtig auf die Palme bringt, nämlich, dass das ja so eine Art Entpflichtung wäre, also wenn die Kinder weniger Pflichten hätten für ihre Eltern.
Das finde ich, wenn das Menschen hören, die davon betroffen sind, schlicht und ergreifend unverschämt. Zu unterstellen, dass das sozusagen eine Entpflichtung der Beziehung und der Hilfe von Kindern gegenüber hier an pflegebedürftigen Angehörigen ist, unterschätzt, dass meistens die Kinder in so einer Situation die Pflege zu organisieren haben, dass sie emotional betroffen sind, dass sie sich kümmern. Das ist immer noch der Regelfall, es mag andere geben.
Die Kirchenverbände, die bringen noch ein anderes Argument ins Spiel. Die sagen, ältere Menschen wollen oft nicht ins Heim, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder dafür dann zahlen müssen. Sie bleiben dann lieber zu Hause, obwohl es eigentlich nicht mehr geht, alleine zu Hause. Und das wäre mit dem neuen Gesetz vielleicht anders, aber dem Gesetz müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.
Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will, dass der Staat stärker einspringt bei Pflegekosten. Was das genau bedeuten würde, das hat uns Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerodet werden darf im Hambacher Forst aktuell nicht. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat das im Oktober im letzten Jahr entschieden. Trotzdem hat sich der Zustand des Waldes eklatant verschlechtert. Das hören wir heute nochmal anders als erwartet. Denn vor allem am Rand des Waldes sterben die Bäume ab, weil sie Hitze- und Trockenstress haben dort und eben dem ausgesetzt wird. Und eben dann auch extreme Winde dort entstehen können. Das Ergebnis einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Universität Eberswalde im Auftrag von Greenpeace. Ausgewertet wurden Satellitenbilder, die den Wärmeunterschied da zeigen. Ich habe darüber mit Pierre Ibisch gesprochen von der Universität Eberswalde, der an der Studie beteiligt war. Und wollte erstmal auf einen Sachverhalt eingehen. Die Hitzepole der Region sei wohl der Hambacher Tagebau dort, so heißt es in der Studie. Ich wollte von ihm wissen, zu welchen Jahreszeiten die Temperaturunterschiede besonders groß sind.
Also wir haben die verschiedenen Jahreszeiten analysiert mithilfe dieser satellitengestützten Systeme, die tatsächlich die Beurteilung der Oberflächentemperatur erlauben. Und erwartungsgemäß sind die höchsten Temperaturen im Sommer, die Monate Juni, Juli, August, die haben wir tatsächlich dann auch zusammengefasst und da die Durchschnittswerte berechnet dieser Oberflächentemperaturen und kommen im Tagebau auf über 45 Grad im Durchschnitt tagsüber, muss man dazu sagen. Während eben andere Landschaftselemente wie Wälder deutlich kühler sind, größere Waldgebiete sogar ja bis 22 Grad kühler. Und auch der Hambacher Forst ist ja kühler als dieser Tagebau.
Und dieser Unterschied führt dann zu was genau?
Naja, es ist so, dass wir eigentlich von einem Randeffekt sprechen müssen. Also der Hambacher Forst ist in einer ausgeräumten Agrarlandschaft gelegen und dann eben zusätzlich noch hat er in der Nachbarschaft, in der direkten Nachbarschaft jetzt diesen Tagebau. Und wenn die Umgebung sich stark aufheizt, gerade diese Tagebaugrube, was einhergeht selbstverständlich auch mit Austrocknung. Zudem ja, es ist Wind ein Problem, sodass auch Bäume dort leichter umgeworfen werden. Aber es gibt auch noch diesen indirekten Effekt, dass diese warme Luft aus dem Tagebau sich mit Wasser vollsaugt, aus der Umgebung aufsteigt, weil sie ja leichter ist als kühlere Luft und im Grunde das Wasser aus der Landschaft entfernt und sicherlich dadurch zur Austrocknung des Waldes erheblich beiträgt.
Sie empfehlen eine 500 Meter breite thermische Pufferzone. Wie soll die denn genau aussehen und wie viel Kühlung kann die bringen?
Wir haben über die verschiedenen Jahre tatsächlich das Erlauben, die Satellitensysteme verfolgen können, wie der Ambacher Forst kleiner geworden ist und tatsächlich dann auch eine immer kleinere und immer stärker sich erwärmende Insel geworden ist, so dass wir klar sehen, die Temperatur ist auch eine Frage der Größe und das heißt, der Ambacher Forst muss wieder größer werden, um gekühlt zu werden. Vor allem muss jetzt dieser Restwald geschützt werden. Das heißt, wir brauchen rundherum diesen schützenden Puffer. Das bedeutet, dass da wieder bewaldet werden muss. Zunächst mal zur Grube hin, da sind es nicht mehr 500 Meter. Das ist ja nun leider schon weiter herangerückt. Aber auch eben hin zu den landwirtschaftlichen Flächen und ja so Kiestagebaue, die es dort auch noch gibt. Mhm. Die müssen bepflanzt werden. Und,
bepflanzt da mit ist, was? Hat man da schon eine gute Vorstellung, was man da hinbauen könnte?
Mit heimischen Baumarten auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall Baumarten auswählen, die ja auch mit extremeren Bedingungen zurechtkommen, also Pionierbaumarten. Das sind dann erstmal Birken, auch Weiden zum Beispiel. Pappeln und dann können später auch andere Bäume eingebracht werden, die auch im Hambacher Forst vorkommen. Das ist ja durchaus ein sehr artenreicher Wald. Wir haben da auch durchaus Arten, die mit Wärme zurechtkommen, aber eben nicht mit extremer Hitze, wie Hainbuchen, Linden und so weiter, Eichen. Alles das sind Arten, die benutzt werden können, um diesen Hambacher Forst zu umgeben mit diesem Gürtel und ihn dann wieder größer zu machen.
Herr Ibisch, jetzt schauen wir sehr intensiv auf diesen prominenten Fleck Wald. Ist es nicht generell ein Problem, dass Wälder bei uns in Deutschland auch an anderer Stelle bedroht sind? Und geht nicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit da in Richtung Hambacher Forst?
Ich glaube, der Hambacher Forst hat ja zu Recht auch einen gewissen symbolischen Wert und ist Stellvertreter auch für verschiedene Probleme. Das gilt in diesem Falle auch. Das ist vollkommen richtig. Wir haben eine globale Klimakrise. Und ich glaube, wir müssen uns auch beschäftigen und zusätzlich mit einer Mikroklimakrise, die wir in Deutschland auch in ausgeprägtem Maße haben. Das betrifft die gesamte Landschaft, das betrifft Wälder, die zu stark aufgelichtet werden, die zu stark genutzt werden, die zu stark zerschnitten sind. Unsere Wälder sind häufig kleine Waldinseln in einer Offenlandschaft, die sich stark erwärmt, nicht? Und da sehen wir durchaus auch in unseren Daten in der ganzen Region, dass die landwirtschaftlichen Flächen gerade in den Hitzesommern sehr heiß werden. Und da ist relativ klar, was zu tun ist. Also wir müssen schauen, diese Landschaft muss kühler werden in Zukunft, damit wir der globalen Erwärmung etwas entgegensetzen. Das heißt Bäume pflanzen, es müssen Hecken zurück, Gehölze, Korridore, alles das ist ein Thema, was ja zu Klimawandelanpassung gehört.
Wissenschaftler warnen heute, dass der Zustand des Hambacher Forstes sich eklatant verschlechtert hat, weil es aufgrund des Tagebaus nebenan zu trocken und zu heiß ist. Und das gilt natürlich nicht nur für den Hambacher Forst, sondern auch für den Wald in Deutschland generell. Der hat auch diese Probleme. Welche Maßnahmen man dagegen tun kann, darüber habe ich mit Pierre Ibisch gesprochen, Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen nach Großbritannien an dieser Stelle. Seit Juni dürfen Werbespots in Großbritannien keine Gender- oder Geschlechterstereotype mehr enthalten. Sie sind per Gesetz verboten. Bisher wurde noch kein Spot aus dem Verkehr gezogen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ein Spot des Autoherstellers Volkswagen und einer des Frischkäseherstellers Philadelphia. Die dürfen nicht mehr ausgestrahlt werden. Bei der VW-Sache, da wurden starke Männer im Weltraum gezeigt und beim Sport. Und eine Frau sitzt rum mit Kinderwagen. Und bei Philadelphia wurden überforderte Männer oder Väter gezeigt. Bei uns in Deutschland wird mit der Stereotypenwerbung ein bisschen anders umgegangen als in Großbritannien. Und deswegen hat Ilka Knigge aus unserem Team sich es genauer für uns angeschaut. Wenn bei uns ein Werbespot Frauen- oder Männerklischees verbreitet, was dann los?
In Deutschland gibt es ja den Deutschen Werberat, bei dem kann man Werbespots melden. Und der kann dann in so einem Fall eine Rüge aussprechen. Eine Rüge gibt es im Fall von Geschlechterklischees dann, wenn die Darstellung herabwürdigend oder diskriminierend ist, heißt es auf der Website des Werberats.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, das bekannteste Beispiel ist der Edeka-Muttertags-Spot von diesem Jahr. Der war ein ziemlich großer Aufreger. Da wurden überforderte Väter gezeigt. Einer, der wirft seiner Tochter einen Ball ins Gesicht. Ein anderer bleibt mit dem Kamm so im Haar der Tochter drin stecken. Und am Ende sagt eine Mädchenstimme: Danke, Mama, dass du nicht Papa bist. Zu diesem Spot sind 750 Beschwerden beim Werberat eingegangen und er hat dann gerügt.
Und dürfen solche Spots dann weiter ausgestrahlt werden oder wie ist das?
Theoretisch ja, es ist ja kein Verbot. Trotzdem ziehen die Unternehmen die Spots meistens zurück. Andreas Betzgen, Professor für Werbung an der Hochschule der Medien Stuttgart, sagt, der öffentliche Druck ist durch diese Rüge sehr hoch.
Glaube ich, bei den größeren Unternehmen gut, weil ich sag mal so, dass ein großes, renommiertes Unternehmen in Deutschland darauf nicht reagiert. Davon ist eigentlich nicht auszugehen und solche Fälle gibt es meines Wissens auch relativ wenige.
Heiko Maas hat 2016 vorgeschlagen, auch in Deutschland bestimmte Werbung per Gesetz verbieten zu lassen. Damals war er Justizminister und es ging ihm um Sexismus in der Werbung. Ein Gesetz gibt es hier in Deutschland aber bis heute nicht.
Die Frage ist, warum machen das eigentlich Werbeagenturen oder Unternehmen immer noch? Ich meine, es ist schon länger jetzt ja nicht mehr so populär, Klischees zu verbreiten. Oder hast du da was anderes gefunden? Zieht es immer noch?
Ja, ein Grund ist auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Den Edeka-Spot, den kennen ja zum Beispiel auch ziemlich viele Menschen mittlerweile. Es geht oft darum, in so einen ganz kurzen Spot viel reinzupacken, sagt Werbeexperte Andreas Betzgen.
Wir können hier keine komplexen Charakteren entwerfen wie in einem 90-minütigen Spielfilm, sondern Werbung muss schnell verstanden werden, sie muss schnell wahrgenommen werden und hierfür bedient sie sich halt letztlich Stereotype. Das heißt, die Frau wird dann eben halt häufig im häuslichen Umfeld dargestellt und der Mann wird dann eben halt mit klassischen Männlichkeitsattributen wie Stärke, Härte, Karrierestreben dargestellt.
Ja, in der Studie hat die Hochschule der Medien zwar festgestellt, dass die stereotypen Darstellungen der Geschlechter in der Werbung weniger werden als früher. Dennoch wurden zum Beispiel auch 2016 noch mehr als 50% der Frauen in Werbespots als Hausfrau, Mutter, Ehefrau oder Partnerin dargestellt.
Ja, aber gibt es noch eine Tendenz da irgendwie zur Verbesserung? Also, dass mal mehr Karrierefrauen und Väter zum Beispiel da dabei sind?
Ja, das trifft auch auf die Darstellung von Männern in der Werbung zu, wenn man die heutigen Spots mit den früheren Spots vergleicht. Lena Euchenhofer hat das für ihre Bachelorarbeit gemacht und festgestellt, dass heute 18% der Männer in der Werbung in der Küche zu sehen sind. 1997 waren es nur 5%.
Das ist natürlich schon mal positiv, dass auch Männer in der Küche sich aufhalten dürfen, aber sie sind da eben oft sehr untergeordnet. Und das zeigt dann eben, wenn man das so interpretieren möchte, dass Frauen dann doch noch den Hut aufhaben, was Haushaltssachen angeht.
Ja, heißt, es gibt zwar eine Tendenz, aber trotzdem sind die Geschlechterklischees in der Werbung immer noch präsent.
So ist es. In Großbritannien wurden zwei Werbespots verboten, weil sie Geschlechterklischees zeigen. Bei uns in Deutschland gibt es kein Gesetz gegen diese Klischees der Geschlechter in der Werbung. Aber ganz langsam werden sie trotzdem weniger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nee, da kannst du nicht mehr drauf sitzen. Und auch nicht mehr ausruhen da drauf. Nicht mal ein paar Minuten, das ist die spanische Treppe. Das ist eine wichtige Sehenswürdigkeit und da verbietet sich's eben drauf rumzusitzen. In Rom, da geht das Ordnungsamt gegen zu viele Touristen vor. In Amsterdam sowieso, in Venedig, da stören die ganzen Menschenmassen und auch in der belgischen Stadt Brügge sollen die Kreuzfahrtschiffe, die im nahen Hafen dort nämlich in Seebrügge ankommen, limitiert werden. Zu viele Touristen, Overtourism. Wie da der aktuelle Stand in Europa ist, Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner nimmt uns mit.
Ein entspannter Espresso auf dem Markusplatz in Venedig. Ein kleiner Plausch mit den Wächtern im Tower of London. Oder ein gemütliches Bier in der Prager Altstadt. Vergiss es. Wer in Europa auf Städtereisen gehen will, der sollte sich auf Enge, Stress und Hektik einstellen. Mal ein kurzer Überblick. In Barcelona konnte man 100 Jahre lang eine der größten Sehenswürdigkeiten der Stadt ganz umsonst besuchen, den Parque Güell. Aber dann kamen die Touristen. Bis zu 5000 Leute wollten auf einmal die Gebäude und Figuren des Star-Architekten Antoni Gaudí sehen und wurden zur Gefahr für die Monumente. Jetzt braucht man eine Eintrittskarte und maximal 800 Menschen dürfen zur selben Zeit rein. Oder anderes Beispiel. In Rom ist es seit kurzem verboten, sich auf der spanischen Treppe hinzusetzen und auszuruhen. Und das wird streng überwacht. Wer es trotzdem macht, den vertreibt die Polizei.
Die Menschen müllen den Platz mit Plastikflaschen, Eis oder Essensresten zu, weil sie Brötchen, Pizza und so weiter essen. Aus diesem Grund wurde der Treppe ihre ursprüngliche Funktion zurückgegeben, die die des Kunstwerkes ist, wo die Personen hoch und hinunter gehen können.
Aber auch auf dem Land kann es Schwierigkeiten geben. Beliebtes Beispiel: Hallstatt in Österreich. Dieses winzige Kaff liegt ganz zauberhaft an einem See im Salzkammergut und hat gerade mal 776 Einwohner. Letztes Jahr kamen aber über 19.000 vollbesetzte Reisebusse und brachten rund 1 Million Besucher, die natürlich alle nur eine Sache wollten: das gleiche Foto mit dem oder der Liebsten, mit der Kirche, dem See und den Bergen, das sie schon auf Tausenden von anderen Instagram-Accounts gesehen haben. Wenn man jetzt aber nach dem Grund oder besser nach den Gründen für diesen Overtourism sucht, dann wird es allerdings etwas kompliziert.
Es ist die Attraktivität bestimmter Städtedestinationen, es ist das günstige Fliegen, das günstige Reisen insgesamt, es kann teilweise auch der Kreuzfahrttourismus sein. Es gibt viele Gründe, die eben zu Overtourism führen,
sagt Harald Pechlaner, Professor für Tourismus an der Uni Eichstätt. Und gerade weil es so kompliziert ist und das, was den einen maßlos aufregt, die Lebensgrundlage für den anderen ist, ist es auch so schwer, ein Rezept zu finden, um das Problem zu lösen.
Ja, also über den Preis das Ganze zu steuern, ist relativ gefährlich, weil wir laufen dann auch wieder Gefahr, dass Reisen zu so einem elitären Gut des 19. Jahrhunderts wird, dass sich nur noch eine bestimmte Klientel leisten kann.
Sagt Jürgen Schmude, Professor für Wirtschaftsgeografie an der Uni München. Und das heißt, Venedig schippert eigentlich die ganze Zeit schon in die falsche Richtung. Dort müssen die Leute nämlich seit einigen Jahren eine Bettensteuer bezahlen, die die Stadt künstlich noch teurer macht, als sie sowieso schon ist. Viel besser soll dagegen ein Umlenken der Touristenströme helfen.
Ja, es werden also diese 1B-Standorte wesentlich stärker beworben, beziehungsweise die Werbung für die 1A-Standorte wird zurückgenommen. Wir sprechen da sogar von B-Marketing.
Und dafür gibt es ein schönes Beispiel aus Amsterdam. Dort waren ein paar Einheimische nämlich davon genervt, dass viele Touristen nur in die Coffeeshops gingen und abends gröhlend durch die Straßen torkelten. Und deswegen haben sie sich gedacht, wir bieten denen jetzt einfach was anderes an.
I think they're mostly really annoying because tourists don't really know how to ride a bicycle.
Sie gründeten den Untourist Guide Amsterdam und machen jetzt alternative Programme. Das heißt, sie gehen mit ihnen Bierdosen oder anderen Müll aus den Grachten fischen. Sie basteln Skateboards aus alten Flaschenverschlüssen oder verheiraten Touristen in einer fiktiven Hochzeitszeremonie mit einem echten Amsterdamer. Und der oder die nimmt den Gast dann einen Tag lang mit in ein ganz privates Amsterdam. Zum Beispiel zum Unkrautjäten in einem Schrebergarten irgendwo am Stadtrand. Das soll dann den Kontakt zu den Einheimischen fördern und die Touristen besser verteilen. Weg vom Anne-Frank-Haus und vom Rijksmuseum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nur damit es hier mal jedem klar ist: Ein Zigarettenstummel, also die aufgerauchte Kippe bis zum Stummel, die braucht rund 10 Jahre, bis sie verrottet. So lange liegt sie rum und verschmutzt die Straße. Laut WHO werden 2/3 der gerauchten Kippen nämlich auf die Straße geschmissen. Das muss nicht sein. Finden auch einige Franzosen und geben sich die Challenge in Paris. Sammeln sie so viele Zigarettenstummel wie möglich, stecken die dann in eine Plastikflasche und laden dann ein Bild davon hoch. Bei Twitter, Facebook oder Instagram. Unter dem Hashtag #FillTheBottle. Das ist sicherlich eine gute Aktion, auf jeden Fall. Aber warum muss man der ganzen Welt auf seinem Account eigentlich zeigen, was für ein guter Mensch man ist? Reicht's nicht aus, diese Aktion im Kleinen für sich zu machen? Was sagt's über uns aus? Darüber habe ich heute mit der Philosophin Rita Molzberger gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, warum aus ihrer Sicht diese Aufräumaktion so ein großes Gruppenevent ist. Warum macht man das daraus?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich nicht beantworten, warum dieses Gruppenevent von allen Beteiligten so sehr gefeiert wird und ob es im Einzelnen tatsächlich nicht geht. Es mag sein, dass Menschen das auch im Einzelnen tun, aber das Phänomen selbst ist ja interessant und auch nicht so einzeln. Ne? Das passiert immer wieder, dass durch diese Gruppendynamik irgendwie Sachen angestoßen werden und wir sie dann wahrhaben. Und es gibt eine schöne Antwort, gerade weil es in Frankreich passiert, passt das vielleicht, von Rousseau, der sagen würde, naja, das sind eigentlich Tendenzen von Vergesellschaftungen, die nicht so sehr wünschenswert sind. Im Naturzustand würden Menschen für sich selbst die Dinge tun. Die haben die Selbstliebe, die haben Mitleid, sie haben Perfektibilität, also sie können sich perfektionieren und würden das alles ohne große Arg leben, aber im Zivilisationszustand unter Bedingungen der Vergesellschaftung, da brauchen wir irgendwie den Gruppenzusammenhalt, um sowas wie Moral, Sitte und Gesetz über andere Mechanismen zu gewinnen, weil wir es nicht mehr natürlicherweise machen.
Das ist ja ein ziemlich düsteres Bild, wenn du da Rousseau ranziehst, um das zu erklären.
Für
oder?
Ihn ja. Mhm. Ja, klar. Also für ihn entsteht aus Vergesellschaftung alles Schlechte. Das muss man nicht teilen, das Bild. Aber es ist eine Erklärung, die man haben kann, dass sich zumindest unter Bedingungen von Vergesellschaftung alles verändert, was vielleicht anders wäre, wenn wir noch in kleinen Kohorten leben würden.
Warum zeigt man es dann der ganzen Öffentlichkeit unter dem Hashtag Fill the Bottle? Geht es nicht ohne Belohnung und ohne Likes?
Ja, da klingt in deiner Frage schon so ein bisschen moralische Wertung mit, ne? Man wünscht sich doch, es wäre irgendwie besser, wenn man das alleine leisten würde. Ja. Aber das muss man ja nicht so sehen. Also ich bin auch geneigt, das so zu sehen. Aber man könnte es auch gegen den Strich bürsten und fragen, na, ist das nicht eine differenzierte Form von Anerkennung in einer möglicherweise anerkennungsarmen Gesellschaft? Und Anerkennung selbst ist ja ein sehr komplizierter Prozess. Das heißt immer, ich bin einerseits beim anderen, der andere bestätigt mich. Ich grenze mich aber gleichzeitig auch von denen ab. Ich zeige ja, wie voll meine Flasche ist, ne, am konkreten Beispiel, und gewinne dadurch mich selbst. Und dieses Paradox, dass ich einerseits beim anderen bin und andererseits dadurch mich gewinne, das muss überwunden werden über sehr differenziertes Beziehungsgeschehen. Und das wird hier offensichtlich versucht, digital zu leben. Ich habe da Fragen.
Ja, ich habe da auch Fragen, weil es müsste doch eigentlich andersrum sein. Also ich müsste doch eigentlich mich erst gut fühlen, damit ich die Kippe aufhebe und dann als Goodie sozusagen dann irgendwie dann das Like bekomme von den anderen. Das kann ja nicht sein, dass ich nur, wenn ich irgendwie eine Belohnung bekomme, nämlich ziemlich viel Zuspruch von anderen, erst was aufhebe.
Vielleicht ist das die olle Frage nach Henne und Ei. Denn es könnte ja sein, dass mich dieses Beziehungsgeschehen, selbst wenn es digital läuft, dazu bringt, auch alleine eine andere Haltung zu entwickeln. Also es ist ja kaum zu sagen, ob zuerst mein autonomes Handeln da ist und dann die Anerkennung der anderen oder ob ich von der Anerkennung der anderen her erst mein Handeln starte. Das geht sozusagen in eins. Und im besten Fall gibt es sich die Hand, im schlechteren Fall ist es sehr viel Echo und wenig Resonanz, was da passiert.
Ja, wo lässt uns jetzt dieses Beispiel zurück, Rita? Ist es okay, was passiert oder ist es Verrohung der Menschheit?
Na, vom Phänomen her sind wir doch erstmal froh, dass es passiert.
Auf jeden Fall.
Und inwieweit man das wertet und sich eigentlich wünscht, Menschen würden das ohne große Aufmerksamkeit und ohne mit dem Smartphone rumzulaufen tun. Oder ob man sagt, naja gut, das ist jetzt deren Form, das zu leben und immerhin wird es gemacht. Das verbleibt vielleicht in der persönlichen Sicht des Einzelnen.
In Paris geben sich einige Franzosen die Challenge, räumen auf, sammeln Zigarettenstummel ein, posten das Bild von der gefüllten Flasche dann unter dem Hashtag Fill the Bottle. Warum fühlen wir uns besser, wenn wir das in der Gruppe machen, und warum fühlen wir uns auch ganz gut, wenn wir dieses Bild teilen? Darüber habe ich mit der Philosophin Rita Molzberger gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.